Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zur Osterausgabe von Anpfiff 15:30. Wir hoffen, ihr hattet eine schöne Zeit im Kreise eurer Familie, habt es euch die Tage gut gehen lassen und seid jetzt bereit für unsere Osterfolge. Ostern ist meistens so die Zeit, ab dem Zeitpunkt wird die heiße Phase der Saison eingeleitet. Es ist die Zeit, wo Fabi und Sören hoffentlich zur Höchstform nochmal auflaufen werden. Und davon hoffe ich mal, können wir uns jetzt gleich überzeugen. Grüß euch Jungs.
Hallo zusammen.
Ja, wunderschönen guten Nachmittag aus Mettingen diesmal, irgendwo Richtung Münsterland. Frohe Ostern auch von meiner Seite und ich glaube, Sören und ich haben auf jeden Fall was gemeinsam, dass wir im Moment Woche für Woche mehr oder weniger enttäuscht werden von unseren Clubs, denen wir die Daumen drücken, oder? Kann man das so sagen?
Das muss man leider so sagen, ja.
Wie heißt das schön, man muss auch mal geben können, oder?
Ja, wenn man das kontinuierlich über das ganze Jahr hinweg macht, sieht man dann, dass man sehr früh in der Saison, ungewohnt, zumindest für meinen Verein eigentlich, sehr wahrscheinlich dann Richtung Mitte, Ende Mai mit leeren Händen dastehen wird.
Das stimmt wohl, aber ihr könnt euch ja mit Sicherheit auch an die letzte Folge, unsere letzten Sätze der letzten Folge erinnern. Da waren wir alle noch ziemlich pessimistisch und wir wollen einfach mal mit den schönen Dingen des Fußballs beginnen. Die deutsche Nationalmannschaft hat uns, glaube ich, letzte Woche mehr als überrascht und eigentlich sind wir ja schon Europameister, wenn man so die Presseberichte nach den Spielen liest, oder? Wie hat euch der Auftritt der Nationalmannschaft bei den beiden Spielen gefallen, Fabi, Sören? Konnte man so, glaube ich, nicht mitrechnen, oder?
Soll ich anfangen, Sören, oder?
Ja, nee, fang du gerne an. Ja, okay. Nee, also das, ich habe auch nicht damit gerechnet. Ich glaube, man hat schon so im Umfeld auch so einen positiven Spirit wieder gemerkt. Das, was man natürlich auch braucht für die Heim-Europameisterschaft, waren gute Auftritte. Aber ja, es ist noch ein langer Weg. Die Europameisterschaft wird auch nochmal ein ganz anderes Niveau sein. Von daher schön den Ball flach halten und schauen, was dann die nächsten Auftritte so versprechen.
Mhm. Fabi, du warst ja auch einer von den Kandidaten, die die Nominierung ziemlich in Frage gestellt haben. Aber wenn man sich so die Aufstellung bei den beiden Spielen angeschaut hat, hat sich schon die erste Elf so ziemlich rauskristallisiert, auf die Julian Nagelsmann setzen will, wird, wenn nichts weiteres an Verletzungen und so dazukommen wird.
Ja, ist natürlich auf der einen Seite komplett richtig. Auf der anderen Seite würde ich natürlich sagen, bis dahin vergeht noch sehr viel Zeit. Also du hast jetzt noch, ja, grob überschlagen im Kopf mehr als 3 Monate. Es kann noch ziemlich viel passieren. Ob man da dann auch im Zweifel schon die Tür dann zumachen soll, widerspricht natürlich dann eigentlich auch der Nominierung, die ja jetzt in der Art und Weise stattgefunden hat, nach, in Anführungszeichen, Leistungsprinzip. Wie gesagt, also ich glaube, bis dahin wird noch sehr viel Zeit vergehen. Klar hat man jetzt nach den beiden Spielen offensichtlich, denke ich, das ein oder andere richtig gemacht. Allerdings geht mir das immer persönlich viel zu schnell, in welche Euphorie dann das ganze Land, die ganzen Experten verfallen. Ich glaube, es waren jetzt 2 Spiele gegen eine französische Mannschaft. Klar, tut immer gut, gegen einen Top-Top-Gegner zu gewinnen. Trotz alledem muss man, glaube ich, auch beide Spiele irgendwo in Relation setzen, dass es nach vielen, vielen Jahren jetzt einfach mal wieder 2 ordentliche Auftritte waren. Es war jetzt auch nicht so, dass wir beide Mannschaften an die Wand gespielt haben und die Sterne vom Himmel gespielt haben, sondern 2 gute Ergebnisse erzielt haben. Und jetzt geht es dann natürlich auch darum, ein Stück weit diese Stimmung, diese Euphorie, die entfacht wurde, ein bisschen in die EM mit reinzunehmen, aber dass wir jetzt einer der EM-Favoriten sein sollen, da bin ich weit von entfernt, um ganz ehrlich zu sein.
Ich glaube auch, gerade bei dem Spiel gegen die Franzosen hat auf mich so den Eindruck gemacht, als ob die Franzosen auch ja längst noch nicht alle Karten auf den Tisch gelegt haben und auch nicht wirklich an die 80-90% gegangen sind. Ne? Also war eher für mich eher ein lustloser Auftritt der Franzosen. Das Spiel wollten sie mit Sicherheit zu Hause nicht verlieren, aber gut, so vom Spielerischen her steckt da wahrscheinlich auch in den kommenden Monaten da deutlich noch mehr drin, als jetzt gezeigt haben. Und bei dem Spiel gegen die Holländer hat man, glaube ich, schon gesehen, dass wir immer noch die eine oder andere Schwachstelle aufzeigen, was ja gerade in der Defensive
Wollte ich auch gerade sagen. Also es war ja teilweise auch bei dem Frankreich-Spiel die erste Halbzeit War ja für mich schon auch so, dass man die eine oder andere Situation hatte, wo man einfach gemerkt hat, okay, da sind wir nicht so aufgestellt, um wirklich auf internationalem Top-Niveau dagegen zu halten. Dann bei der EM herrscht dann, glaube ich, auch nochmal ein ganz anderer Druck und Spirit, trotz alledem, glaube ich. Und so fair muss man sein, war es jetzt einfach mal, glaube ich, Balsam für jeden, der es mit der Nationalmannschaft hält, im Hinblick vor allem auf der EM, dass man vielleicht nicht so viel Angst haben muss, wie man noch im November hatte, nach den Länderspielen gegen die Türkei und gegen Österreich, glaube ich.
Das stimmt. Ja, und Sören, die Erfolge haben auf jeden Fall für ein bisschen Ruhe im Umfeld des DFB gesorgt, den Rücken von Julian Nagelsmann nach der Nominierung auf jeden Fall gestärkt. Wie ist denn dein Eindruck so von den Spielern her? Wo hast du da bei den beiden Spielen, wo du sagen würdest, das sind noch ein, zwei Spieler, die wahrscheinlich eher keine Chance haben? Werden ja nur 23, glaube ich, wenn ich da richtig informiert bin, nominiert werden. Also auf zwei, drei Positionen werden ja eh zwangsläufig die Spieler noch rausfallen.
Ja.
Wo meinst du, würden da vielleicht der ein oder andere sowieso jetzt nicht nominiert werden? Ich denke mal auf der Torwartposition wahrscheinlich, ne?
Ja, ich denke mal, Oliver Baumann wird vielleicht nicht mitfahren. Ich glaube auch, dass ja, gerade auf den offensiven Positionen, ich denke mal, dass auch wenn Leroy Sané jetzt gegen den BVB keinen guten Auftritt hatte, dass das ein Spieler ist, den du mitnimmst, vielleicht ein Serge Gnabry, also auch um Geschwindigkeit in dein Spiel zu bekommen. Das wird ganz wichtig sein, gerade auf einem hohen Niveau, dass man da eher nochmal versucht, Speed mitzunehmen. Ich weiß nicht, ob Maximilian Bayer den Kaderplatz halten kann. Das mag ich auch mal bezweifeln. Aber sonst so das Grundgerüst, gerade in der Zentrale, denke ich mal, wird stehen. Ja, vielleicht kommt noch ein Goretzka mit. Aber so glaube ich, gerade was zentrales Mittelfeld betrifft, sind wir gut aufgestellt. Das sind, glaube ich, eher so die Punkte, dass man noch einen Offensivspieler mitnimmt, der Geschwindigkeit mit reinbringt.
Fabi, du noch vielleicht, jetzt haben wir noch genau 2 Monate bis zum nächsten Testspiel gegen die Ukraine. Da ist, glaube ich, dann noch an dem Tag Meldepflicht, die vorläufige, glaube ich. Noch ein Wunsch, wo du sagen würdest, muss auf jeden Fall mit, fehlt jetzt bis jetzt.
Nicht wirklich in der Art und Weise, sondern für mich eigentlich viel mehr, dass wir eine Baustelle haben, die offensichtlich selbst geschaffen wurde, aber auch nicht mehr zu beseitigen ist. Und zwar fand ich es ein bisschen unglücklich, dass du zum einen dich sehr früh als oder für Gündogan als Kapitän festlegst. Dann holst du Toni Kroos zurück, der wie ein Messias gefeiert wurde auf der einen Seite. Zu Recht, er hat 2 gute Spiele gemacht, klar. Aber auf der anderen Seite nimmt dir das natürlich, glaube ich, auch in der einen oder anderen Situation so im Zentrum beziehungsweise im Zusammenspiel mit der offensiven Reihe so eine Position einfach weg, weil beide irgendwo gesetzt sein werden oder gesetzt sind in dem Sinne. Und ich glaube, von daher haben wir da, ja, wie gesagt, so ein kleines Problemchen, was wir uns selbst geschaffen haben, anstatt da einfach flexibel an die Sache ranzugehen. Wird sehr spannend sein Richtung Sommer hin, ob vielleicht ein Goretzka noch auf den Zug mit aufspringt. Auf der anderen Seite musst du sagen, wenn du so spielen willst bei der EM, muss er dann zwangsläufig im Kader stehen. Ich weiß es nicht, aber ist jetzt auf jeden Fall keiner mehr dabei, wo ich sagen muss, der muss zwingend sein Debüt geben oder zwingend mit dabei sein, sondern ich glaube, im Grunde genommen hat er da so seine Mannschaft zusammen.
Ich glaube, da wird auch nicht mehr viel dran zu rütteln sein, auch wenn ich auf der Linksverteidigerposition schon seit Jahren immer noch mal lieber jemand anderen gehabt hätte. Aber ich glaube, da ist der Zug durch die Verletzung dieser Saison, die lange Verletzung mit dem Arm, ja, für Christian Günther sowieso abgefahren. Von daher werden wir uns da wahrscheinlich dann auf ja, Maxi Mittelstädt dann einstellen können, ne? Ja, und dann können wir noch die Georgier, Polen und die Ukraine noch beglückwünschen, die es als letzte Teams geschafft haben, auf den Zug zur EM mit aufzuspringen. Was ich von den Teams halten soll, ja, sei mal dahingestellt. Ja, jeder, der es bis dahin geschafft hat, hat es irgendwie verdient, ne? Also, ich denke, gerade die Georgier, ich habe ja ein paar Georgier bei mir in der Fußballmannschaft mit drin, ja, die haben dann an dem Donnerstag das Fußballspiel dann auch erstmal abgesagt. Die waren alle noch, ja, wie sagt man, freudtrunken und haben den Einzug der Georgier, den ersten, ziemlich gefeiert und die sind auch schon alle heiß und gucken schon bei eBay und überall nach, wie sie an Tickets kommen. Ja, lass uns da mal auch überraschen. Ja, und dann hatte die Woche noch, kurz vor Start des 27. Spieltages, noch eine Nachricht, die meiner Meinung nach ziemlich clever gewählt wurde am Tag der Pressekonferenz. Fabi Sören, wir hatten ja schon die letzten Wochen des Öfteren drüber spekuliert und hatten da auch unsere Meinung. Er bleibt in Leverkusen, Xavi Alonso, mindestens eine weitere Saison. Wie ist eure Meinung dazu? Konnte man eigentlich mit rechnen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es passt zu ihm. Ist auch ein richtiger Schritt, glaube ich, zum Beispiel nicht nach Liverpool zu gehen. Wenn du einen Jürgen Klopp beerbst, kannst du eigentlich nur viel falsch machen. Er hat es ja gesagt, er fühlt sich wohl, was ich immer so ein bisschen schwierig finde. Ich glaube, Xavi hatte ja auch noch einen Vertrag sowieso für die nächste Saison, dass man da extra das nochmal bestätigen muss, dass man auch bleibt. Das ist eigentlich selbstverständlich, wenn man einen Vertrag unterschrieben hat, dass man auch den erfüllt. Aber klar, ist eine super Sache, gerade für Leverkusen, haben eine tolle Mannschaft, werden sicherlich im Sommer die Qualität nochmal erhöhen können, mit der Meisterschaft im Rücken, und das ist natürlich eine super Nachricht gewesen.
Mhm. Ja, und Fabi, Xavi Alonso, wenn er die Pressekonferenzen auf Englisch gibt, ist es ja meistens so, da fühlt er sich ja sicherer in der Sprache, dass es da noch was Wichtiges ist, und es klang zumindest sehr, sehr glaubwürdig. Meinst du, das war speziell extra auch cleverer Schachzug, das so kurz vor Beginn der entscheidenden Phase in der Liga zu machen? Ich denke schon, oder?
Ja, es war mit Sicherheit wahrscheinlich auch noch ein bisschen taktische Gründe, weil ich glaube, es eben in der Mannschaft auch nochmal was auslösen kann jetzt im Endspurt. Ja, auf der einen Seite, wie gesagt, auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, dass, glaube ich, die Entscheidung super nachzuvollziehen ist aus seiner Sicht. Der hat ein ruhiges Umfeld. Leverkusen ist jetzt kein Club, wo du permanent im Spotlight stehst, wo du in Ruhe deine Arbeit machen kannst. Er ist ja an sich ein sehr besonnener Typ, der alles im Vorfeld wirklich auch strategisch plant, auch ähnlich wie zu seiner Spielerzeit. Sehr ausgewählt, steht zu seinem Wort, sehr loyal. Und dann kommt eben noch dazu, dass er eine super gute Mannschaft hat, die zumindest national im Moment das Maß aller Dinge ist und mit Sicherheit auch eine gute Möglichkeit hat, dass er nächstes Jahr auch nochmal ein Wörtchen mitspielen kann oder ein Wörtchen mitreden kann, wenn es um die Vergabe von nationalen Titeln geht, je nachdem, was sie im Sommer auch machen werden. Und dann wird es mit Sicherheit hochinteressant sein, was in Leverkusen passiert. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch vielleicht die Entscheidung oder die Chance schlechthin für ihn, dass er jetzt im Sommer mehr oder weniger die Wahl gehabt hätte, zwischen zwei Weltclubs, um es mal so auszudrücken, sich förmlich frei zu entscheiden, wo er hingeht. Trotz alledem traue ich ihm zu, dass die Chance, die wird immer wieder kommen, vor allem wenn er nochmal nächstes Jahr so ein Jahr mit den Leverkusenern hinlegen wird. Also steht für mich außer Frage.
Ja, gerade weil er bei dem einen Club, den du jetzt nicht angesprochen hast, ja in den letzten Jahren des häufigeren Mal der Trainerplatz frei wird. Ne? Also von daher, und dass er sich jetzt Liverpool vielleicht jetzt nicht unbedingt antut, kann man, glaube ich, vielleicht auch verstehen, weil wer da die Nachfolge von Jürgen Klopp antritt, der wird es natürlich auch verdammt schwer haben. Aber wie man so gehört hat aus dem Bayern-Umfeld, Fabi, haben die Bayern Xavi Alonso zumindest ziemlich viele Zugeständnisse gemacht in der einen oder anderen Hinsicht. Aber das hat wohl letztendlich nicht gereicht. Und ich meine, bei den Bayern wird ein großer Umbruch bevorstehen, da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig. Da bleibe ich lieber bei einer Mannschaft, die ich mir dieses Jahr schön schon zusammengebaut habe und die jetzt in der kommenden Saison weiter verstärkt wird. Da bleibe ich lieber da, ne?
Kommt halt immer drauf an. Also ich glaube halt tatsächlich, das eine kann auch eine sehr reizvolle Aufgabe sein, den Verein nach all den Jahren. Klar, es hat ja immer mal, nicht immer mal, sondern immer zur Meisterschaft letztendlich gereicht, aber es kann schon auch, denke ich, attraktiv sein, aus der Mannschaft oder mit der Mannschaft den Umbruch zu gestalten und dann wiederum eine gewisse Ära einzuleiten. Offensichtlich hat er sich für was anderes entschieden und gehe davon aus, dass er sehr viele Gründe dafür hatte, warum er sich so entschieden hat. Und von daher bin ich gespannt, wie es dann auch nächstes Jahr weitergeht in Leverkusen.
Mhm. Ja, und so, und letztendlich muss man sich die Frage stellen bei Leverkusen in dieser Saison, wie viele Titel werden es am Ende? Ne? Ist ja, glaube ich, die Frage, die alles überschattet.
Ja, ich würde mit zwei Antworten, Meisterschaft und DFB-Pokal, ich glaube schon, dass es die Hürde West Ham auch nochmal anspruchsvoll werden wird. Aber ich glaube, selbst wenn es nur zwei werden, ist ein Titel dabei, der ja, historisch ist, nämlich die Meisterschaft. Und ich glaube, da gibt es da nicht viel zu meckern im Leverkusener Umfeld.
Nee, das stimmt. Wobei gegen ein Endspiel in der Europa League nochmal gegen Klopp wäre natürlich auch ein absolutes Highlight, wenn das so kommen sollte. Ne? Gut, dann lasst uns am besten mal direkt bei den Leverkusern bleiben. Fabi, ja, das Wort Wahnsinn hat in Leverkusen, glaube ich, seit dieser Saison, ja, wie sagt man, ja, gehört quasi zur Leverkusen, genauso wie die Nachspielzeit. Die Leverkusener haben es wieder mal geschafft, in der Nachspielzeit ein Spiel zu drehen. Wieder Wahnsinn in der Bay Arena. 2:1 am Ende gewinnt Leverkusen gegen die TSG Hoffenheim. Zu dem Zeitpunkt, wir kommen gleich aufs Topspiel zu sprechen, waren es dann sage und schreibe 13 Punkte schon Vorsprung auf die Bayern. Es war mal wieder ein Arbeitssieg, aber auch eine mannschaftliche Geschlossenheit und wieder der Glaube bis zuletzt. Und am Ende, ja, es läuft einfach.
Was soll man sagen? Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Also ich glaube, dass die Leverkusener, und ich meine das gar nicht böse oder negativ, sondern einfach in den letzten Wochen unfassbar viel investieren in ihr Spiel, dass sie am Ende eben auch das nötige Spielglück auf ihrer Seite haben, in vielen, vielen Spielen, sei es in der Europa League, auch in der Bundesliga, dann eben auch zum Großteil die späten, sehr späten Tore, die sie dann erzielen. Offensichtlich ist es wohl tatsächlich ja, ein Zeichen von Moral, die in der Truppe steht. Auf der anderen Seite ja, ein schmaler Grat, den man jetzt die letzten Wochen oft gegangen ist. Immer wieder ging es auf und klar, man darf alle Sachen nicht vergessen. Genau solche Siege lösen vielleicht dann auch nochmal das nächste kleine bisschen in dem einen oder anderen aus. Die Stimmung ist gut. Nach der Info unter der Woche mit Xabi Alonso war es dann natürlich auch klar, dass dann ja, der, wie sagt man dann, das war das Meisterwerk letztendlich, vor allem im Hinblick dann auf das Ergebnis im Abendspiel. Ich glaube, jetzt bist du ja, durch, jetzt wird nichts mehr passieren. Das wissen auch die Leverkusener Spieler. Jetzt geht es im Grunde genommen darum, die Fabelsaison ein Stück weit zu vergolden, in der Art und Weise, dass sie möglichst ungeschlagen bleiben. Gab es ja auch noch nie. Der Pokal, bei allem Respekt gegenüber allen anderen Mannschaften, die da noch mit dabei sind, der ist mittlerweile ein Muss. Ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen und darüber darf man auch nicht diskutieren, auch als Leverkusen nicht. Und dann ja, machst du einen historischen Schritt nach vorne und den einzigen Wunsch, den ich an die Leverkusener habe, ist entgegen dem, was ja aus dem ein oder anderen Umfeld aus Leverkusen zu hören ist, dass der Fokus jetzt auf der Bundesliga liegt und Europa League nur der Zusatz ist. Bitte sorgt dafür, dass auch die Leverkusener international die Fahne weiter hochhalten. West Ham muss eine Mannschaft sein, die der Tabellenführer der Bundesliga auch im Kreuz hat. Und ich wünsche denen allen möglichen Erfolg, vor allem international.
Hast du auch mal eine Ansage, da wird der Carsten sich mit Sicherheit auch sehr drüber freuen. Ja, es sah lange nicht so gut aus wie Leverkusener. Nach einer ziemlich dominanten Anfangsphase schon von Beginn weg geraten sie dadurch ein Tor von Maxi Bayer in Rückstand, was die TSG da richtig schön rausgespielt hatte. Spielt der Doppelpass am 16er mit Weghorst, lässt einmal klatschen und ja, ein bisschen unglücklich für Radetzky, dann geht der Ball durch die Beine. Dann laufen sie im 0-1 hinterher. In der zweiten Halbzeit, ja, eigentlich Spiel auf ein Tor. Oliver Baumann hat da die TSG schon ziemlich lange vor dem vermeintlichen Ausgleich bewahrt. Und ja, dann ist es bis zur 88. Minute, ist es dann Standard. Gibt er mir bestimmt beide recht, dass Robert Andrich einen von 100 so trifft und so reinmacht, wenn er vorher den Ball nicht auf den Boden schießt und der in den Winkel springt. Wenn er ihn direkt trifft, glaube ich, geht er so auch gar nicht rein. Und ja, ich habe mir am Samstag bei der Konferenz so ein bisschen Gedanken gemacht. Viele Mannschaften hätten, glaube ich, nach dem Ausgleich, wären damit zufrieden gewesen und hätten nicht weiter auf den Sieg gedrängt, oder?
Ja.
Ist ja nicht das erste Mal die Saison, dass die Leverkusener nach dem Ausgleich in der ja, Nachspielzeit oder kurz vor Ende dann weiterhin auf Sieg spielen. So, und spricht, glaube ich, auch eindeutig für die Handschrift von Leverkusen.
Ja, ich glaube, sie hatten ja in dieser Saison einige solche Spiele. Und wenn du dann ein, zwei Spiele eben auch relativ spät dann komplett drehst, dann glaubst du auch dran. Und das war jetzt gegen Hoffenheim, glaube ich, auch einfach so. Ja. Sie wissen einfach, dass sie die Qualität haben. Sie treffen zwar immer spät, aber was man ja auch sagen muss, ist es immer verdient, dass sie die Spiele gewinnen. Ja, wenn man alles durchgeht, Spielanteile, Chancen, da waren sie immer klar besser. Und jetzt, das hat sich gegen Hoffenheim auch gezeigt. Klar, es war spät, aber es war auch kein glücklicher Sieg, sondern es war absolut verdient. Und wenn du diesen Glauben hast, ja, dann zieht sich das die Saison einfach durch.
Ja, und jetzt kommt eventuell, ja, sollte eigentlich kein Stolperstein sein, jetzt am Mittwoch. Da sind ja hier in der Landeshauptstadt schon ja quasi alle ziemlich heiß drauf. Fortuna Düsseldorf nach Leverkusen. Hoffen viel auf die Pokalsensation, wäre natürlich ein absoluter Hammer, aber ich glaube, das ist für die Fortuna 2-3 Nummern zu groß, oder? Dürfte, glaube ich, für die Leverkusener, wenn man damit ernst an die Sache rangeht, keinen Stolperstein darstellen, auch wenn die Fortuna momentan ja ihren positiven Lauf weiter fortsetzt, derzeit in der zweiten Liga.
Ja, also ich habe es ja gerade eben schon erwähnt, also ich glaube, für den Tabellenführer, der unangefochtenen, souveränen Tabellenführer der Bundesliga, der für keine Mannschaft, die da noch im Pokal ist, auch nur ansatzweise irgendwo eine Gefahr sein. Da kannst du auch, da brauchst du dich vorm Spiel auch nicht mehr hinstellen und irgendwas faseln, sondern da bist du der haushohe Favorit und da musst du einfach 3, 4, 5-0 durchgehen. Und alles andere wäre dann schon, glaube ich, fast eine Enttäuschung oder, wie gesagt, eben ein absolutes Fußballwunder. Und ja, also ich glaube, den Titel musst du buchen. Also ja. Ich glaube, einfacher wird es die nächsten Jahre nicht mehr werden, den Titel oder nach Berlin zu fahren, in dem Gewissen, dass du der haushohe Favorit bist. Also das sind wir uns wohl alle einig, denke ich, oder?
Ja, ich meine, du hast gerade gesagt, ne, im Halbfinale im DFB-Pokal ist nur noch ein Erstligist drin. Ne? Dann hast du ja den 16., 17. aus der zweiten Liga, okay, den dritten mit Fortuna aus der zweiten Liga. Ja, und dann noch Saarbrücken, die, weiß ich gar nicht, in der dritten Liga irgendwo im Mittelfeld stehen. Also ja, Finalsieg ist da mehr als Pflicht. Aber noch was Positives, Fabi. Ich hatte mit Sören gestern gesprochen, der hatte eine gute Idee. Er wollte uns einladen, damit du als Bayern-Fan dieses Jahr wenigstens ein Finale verfolgen kannst.
Nach Köln.
Ja, ja. Er hatte die Idee, ob wir nicht mal einen Ausflug nach Köln machen.
Ich glaube, 8. Mai, oder?
Oder ist das Finale der Christi Himmelfahrt. Ich glaube, es ist der 9. Der Donnerstag. Ja. Also würde sich ganz gut anbieten, würde ich sagen.
Wolfsburg-Bayern, oder?
Ja.
Das ist ja die einzige Mannschaft der Bayern, die im Moment noch Freude in mir auslöst. Und ich habe tatsächlich noch nie die Damen wirklich live im Stadion gesehen. Also ja, klingt richtig gut. Ja.
Kann man sich vielleicht mal im Kalender notieren. War ja gestern auch eine ziemliche Pokalschlacht da, im Elfmeterschießen noch gegen Frankfurt weitergekommen. Ja, schauen wir mal. Aber Fabi, heute kannst du ja eventuell heute auch noch die nächste bayerische Mannschaft unterstützen. Red Bull München spielt ja heute Halbfinale, erstes Spiel gegen Bremerhaven. Ne? Also fangen ja jetzt auch die Halbfinals in der DEL an, endlich.
Ja, nachdem Spiel 7, glaube ich, bei welcher Partie war es, alles in die Länge. Ja. Wobei ich aber sagen muss, dass ich im Moment eher die DL2-Playoffs verfolge, weil da ja meine ehemaligen Buron-Joker, also der ESV Kaufbeuren, im Halbfinale steht, aber leider gegen wahrscheinlich den haushohen Favoriten im Moment keine Chance hat.
Kassel, ne?
Die Kassel Huskies, ja. Ja, glaube ich, auch die einzig verbliebene Mannschaft, nee, die Krefelder, die auch die Lizenz beantragt haben für die DEL, stimmt's?
Richtig, da wird, glaube ich, in Augsburg auch schon gezittert. Ne? Je nachdem, wenn da jemand rausfliegen sollte, bleiben die Augsburg auch wieder ein Jahr weiter drin. Deswegen hoffen sie da alle, dass die noch ausscheiden, aber mal schauen, wie es da in den nächsten Wochen dann weitergeht. So, und dann überstrahlte eigentlich...
Sind wir wieder beim Fußball.
Sind wir leider wieder beim Fußball, Fabi. Kommen wir zu den unangenehmen Dingen des Wochenendes. Ja, die letzten Jahre konnte man eigentlich die Uhr nachstellen, wenn es zum German Classico, wie es so schön hieße oder heißt, oder jetzt eigentlich nicht mehr, Bayern gegen Dortmund kam. Der BVB holte sich eigentlich die letzten 10 Jahre immer eine ziemlich blutige Nase in München und gab eigentlich nie wirklich was zu feiern. Anders an diesem Wochenende, nach fast 10 Jahren auf den Tag genau, entführt Borussia Dortmund 3 Punkte aus München. Und am Ende, glaube ich, muss man sogar ganz ehrlich sagen, wirklich unverdient war es an diesem Samstagabend nicht, Fabi.
Nee, absolut nicht. Also es war in Summe dann auch ein verdienter Sieg der Dortmunder. Was allerdings viel offensichtlicher oder viel erschreckender war, ich glaube, es war ein Offenbarungseid der eigentlichen deutschen Top-Mannschaften, die man aus den letzten Jahren gekannt hat, weil das Spiel einfach schlecht war. Ich glaube, den Namen Top-Spiel, ja, den hat es eigentlich auch an dem Samstagabend nicht verdient. Den Dortmundern kam natürlich entgegen, dass sie nach der ersten Druckphase der Bayern dann aus dem Nichts in Führung gingen. Dann hast du letztendlich ziemlich schnell auch, glaube ich, gemerkt, dass die Bayern dann ja wieder in das alte Muster verfallen sind, in diesen lethargischen Fußball ohne Körpersprache, ohne Tempo. Und das Spiel plätscherte einfach so dahin. Und man hatte auch phasenweise, also zumindest ich, das Gefühl, in dem Spiel geht es um gar nichts. Also es hätte auch ja, ein sommerliches Freundschaftsspiel sein können im Hinblick auf die neue Saison, die bald startet. Und ich glaube einfach für mich bezeichnend, beide Mannschaften haben ihre Schwächen in dem Spiel einfach selbst aufgedeckt. Und dann war es offensichtlich, woran es beiden Mannschaften fehlt, dass sie eben in der Tabelle weiter vorne stehen. Und klar, für die Dortmunder war es natürlich im Grunde genommen dann einfach nur ja eine schöne Sache, dass sie den Sieg mit nach Hause nehmen, aber das war jetzt auch kein Feuerwerk, das war auch spielerisch jetzt nicht so, dass du sagst, okay, sie haben die Bayern überfahren oder in der Art und Weise, sondern es war einfach ein schlechtes Fußballspiel von zwei Top-Mannschaften, die vielleicht auch dieses Jahr gar nicht mehr den Namen verdienen zu tragen, um ehrlich zu sein.
Ja, kann ich so voll und ganz unterschreiben. Fing ja beim BVB schon an, dass sie sich da so ein bisschen in Understatement ja, geübt hatten zu Beginn, dass viele Stammspieler fehlen, Kobel fehlte, Malen fehlte. Ne? Dann war Adeyemi jetzt mal wieder von Beginn an drin, Metscher feierte da sein Debüt mal wieder von Anfang an. Ja, und die Bayern eigentlich mit der gleichen Elf wie die Wochen zuvor, wo sie ja den guten One hatten. Die waren, glaube ich, 3-4 Spiele am Stück, die sie da ja auch alle ziemlich hoch gewonnen hatten. Aber du hast es schon gesagt, Fabi, von Beginn an waren es vielleicht 10 Minuten der Bayern, wo sie ein bisschen zielstrebiger gespielt hatten. Aber der BVB auch, mich hat das an so ein FIFA-Spiel erinnert, gegen diese Gegner, die eigentlich nur Ball behalten wollen, nur hinten rumspielen und das Spiel sowas von langsam machen. Also der BVB machte zumindest den Eindruck, ob sie jetzt die Hosen wirklich voll hatten, aber die wollten ja auch nicht wirklich gefährlich nach vorne spielen. Ne? In der ersten Halbzeit sind sie, glaube ich, 2, maximal 3 Mal gefährlich vors Tor gekommen. Einmal das 1-0 dann natürlich gemacht, begünstigt durch einen Aufbaufehler von Thomas Müller. Aber da ging es dann wie oft in dieser Saison dann einfach keine Restverteidigung, schnell umgeschaltet. Ja, und das Tor, ja, ob Manuel Neuer hätte ihn wahrscheinlich, ja, ohne Sven Ulreich da jetzt wirklich in die Kritik zu nehmen, hätte man auch halten können, ne? Bei dem 1-0. Und zweite Halbzeit hatte ich das Gefühl, dass der BVB sogar noch mal stärker geworden ist als in der ersten Halbzeit. Ne? Hatten sie ja auch ziemlich mutig da nach vorne gespielt, auch 2 gute Chancen nach vorne. Ja, und die Bayern dann, Fabi, die beiden Chancen da, die Harry Kane hatte, einmal in der ersten Halbzeit, wo der Ball da, glaube ich, über den Kopf, über die Stirn rutscht, macht dann normalerweise ja blind, da steht es 1-1, da kann das Spiel natürlich dann auch ganz anders laufen. Ja, und dann die Szene, die zurückgenommen wurde, glaube ich, kurz vor Ende noch, ne, wo er das 2-2 ins Anschlusstor macht. Also viele Chancen hatten die Bayern sich da nicht rausgespielt.
Nee, absolut nicht. Also ich sage ja, in Summe würde ich ja sogar sagen, dass es wahrscheinlich mehr oder weniger auch verdient war. Allerdings jetzt weniger, weil ich glaube, wenn man auch auf die Statistik guckt, die Bayern waren das aktivere Team. Das ist wenig überraschend, viel mehr Ballbesitz, ein paar mehr Abschlüsse. Und die Dortmunder haben das ja einfach kontrolliert nach vorne gespielt. Aber das war jetzt auch nicht so, dass du das Gefühl hattest, okay, da spielt die bessere Mannschaft letztendlich, die dann auch als Sieger vom Platz geht, sondern es war clever, es war smart, es war effizient. Und ich glaube, es war einfach eine glückliche Fügung, dass du die Mannschaft in dem aktuellen Zustand in München antreffen darfst. Ich glaube, es war die ganzen letzten Jahre noch nie so einfach. Und ich glaube, das ist dann das Problem. Und wenn du dann im Grunde genommen, brauchen wir ja gar nicht drüber diskutieren. Ich glaube, der Zug Meisterschaft, der war ja schon vorher abgefahren. Bei 10 Punkten Rückstand oder jetzt eben 13 Punkte nach dem Ergebnis. Trotz alledem steht dann die Mannschaft auf dem Platz, wo du normalerweise das Gefühl hast, wenn du die Aufstellung durchgehst, okay, normalerweise rasieren die 3, 4, 5-0, so wie die letzten Jahre immer wieder. Und nach wie vor, glaube ich, steht da auch eine Mannschaft auf dem Feld, die auch in der Champions League, wenn sie jetzt nicht vielleicht gerade gegen City spielen muss oder vielleicht mit Abstrichen auch noch Real Madrid, eine Mannschaft ist, die auch dort jede Mannschaft schlagen kann. Jetzt siehst du aber die Mannschaft so, wie sie in dem Moment oder wie sie aktuell auftritt. Und du musst eigentlich Angst davor haben, dass du im Champions League Viertelfinale gegen Arsenal London spielst. Und die Frage ist natürlich, was ich mir dann immer stelle, ist, es gibt ja offensichtlich auch eine Entscheidung, die vor ein paar Wochen getroffen wurde, ist mit Thomas Tuchel. Ich glaube nach wie vor, dass er einer der Top 3, Top 4 Trainer ist, die es in Europa gibt oder vielleicht sogar auf der Welt gibt. Aber offensichtlich passt es nicht zusammen mit der Mannschaft. Weil es gibt eine Person, die dafür verantwortlich ist, für Einstellung, für Körpersprache, für das System. Und du siehst einfach nach dem Spiel, wenn er am Interview steht, diese Ratlosigkeit. Ich weiß nicht, woran es lag. Und er findet auch keine Gründe. Und dann kann ich als Fan oder dann vielleicht jemand, der sich viel mit Fußball beschäftigt, ja, einfach nur die Frage stellen, wie lange schaust du dir das Schauspiel jetzt in dem Sinne noch an? Nimmst du es freiwillig in Kauf, dass du gegen Arsenal London vielleicht, ich glaube, wenn man es aus der Brille sieht, und ich bin der Meinung, dass das vielleicht das Wichtigste, nicht nur vielleicht, sondern das sind die wichtigsten Spiele dieses Jahres, wo du vielleicht eine Möglichkeit hast, auch mit der Mannschaft eine Runde weiterzukommen. Aber in der Konstellation brauchst du am über oder nächste Woche am Dienstagabend den Fernseher gar nicht einschalten, weil du weißt, es gibt eine richtige Abreibung. Da sind wir uns einig. Und deswegen ist die Frage für mich eigentlich nur, setzt du dem Ganzen einfach vielleicht ein Ende und versuchst jetzt kurzfristig jemanden zu installieren, der ein Stück weit ja, die Mannschaft nochmal aufweckt, vielleicht auch nochmal in einer gewissen Hinsicht motivieren kann. Weil im Grunde genommen geht es für den FC Bayern jetzt einfach nur noch darum, 3, 4 Spiele zu gewinnen in der Bundesliga. Aber eben auch in der Champions League das Maximale rauszuholen. Und es gab auch schon Champions League-Sieger wie Chelsea London, wahrscheinlich zweimal in ihrer Geschichte, wo man nie damit gerechnet hätte. Aber es ist nach wie vor eine Chance und vielleicht auch der letzte oder die letzte Möglichkeit, sich ein Stück weit auch den Namen aufrechtzuerhalten, den man auch im internationalen Fußball letztendlich hat, indem du einfach eine Runde weiterkommst. Oder?
Ja, Sören, Fabi hat viele Dinge angesprochen. Was ist jetzt mit José Mourinho?
Ja, ich glaube, es gibt einfach ein Problem. Ich glaube auch, dass es eigentlich Sinn machen würde, wenn man die Zusammenarbeit mit Tuchel jetzt schon beendet, weil offensichtlich es klappt einfach nicht, irgendwas stimmt nicht zwischen Mannschaft und Trainer. Nur jetzt ist es eben das Problem. Holst du eine Übergangslösung mit Mourinho? Weil zeitgleich musst du natürlich auch schon den Umbruch planen, weil es ist ja offensichtlich, dass diese Mannschaft ein ganz anderes Gesicht braucht. Du hast ein paar Spieler dabei, die gedanklich schon in Madrid sind. Grüße an Fonzie Davis. Und das ist eben die Frage, ob du jetzt Mourinho holst und sagst, okay, du hast ein paar Monate, du kannst dich in der Champions League beweisen. Aber dann planen wir doch mit De Zerbi zum Beispiel oder wem auch immer. Also das ist ganz schwierig. Ich wäre Fan davon, muss ich wirklich sagen, wenn du Mourinho holst und ihm auch die Aufgabe gibst, ja, über den Sommer hinaus in München zu bleiben. Ist natürlich eine Personalie, die polarisiert, aber die natürlich auch Druck von der Mannschaft nimmt, weil ich glaube, das brauchst du auch, dass du einen Trainer hast, der vorangeht, der auch ja, mit den Medien weiß, umzugehen. Aber das ist eben das Problem. Entweder holst du jetzt eine Übergangslösung oder holst jetzt einen Trainer, wo du sagst, okay, ja, auch nach der Sommerpause ist das unser Mann. Und das ist eine ganz schwere Entscheidung, weil so viele freie Kandidaten auf herausragendem Niveau gibt es nicht. Und da gefällt mir eben nur Mourinho ein oder Antonio Conte, aber von dem bin ich überhaupt kein Fan. Also es ist ganz schwierig.
Aber was hast du denn jetzt eigentlich zu verlieren? Also ich glaube, es ist ja offensichtlich, dass es in der Konstellation zu nichts reichen wird. Also du musst ja froh sein, letztendlich, wenn du dann in den letzten 7 Spielen der Bundesliga noch deine 2, 3 Siege holst, die du ja offensichtlich brauchst. Weil mal angenommen, du verlierst jetzt die nächsten 7 Spiele. Ich meine, das ist utopisch. Irgendein Heimspiel werden sie schon mal über die Runde gurken und 3 Punkte holen. Aber du musst natürlich schon jetzt auch gucken. Ja, du musst in der Bundesliga dich einigermaßen auch noch verabschieden, vor allem in den Heimspielen. Aber es ist halt nur noch eine Möglichkeit, die Saison zu retten. Und was hast du jetzt zu verlieren, wenn du sagst, okay, Thomas, danke, aber es klappt einfach nicht. Wir holen jetzt einfach mal für 2, 3 Monate Mourinho. Und ich glaube, so abgeneigt davon wäre er auch nicht. wäre das Schlimmste, was er verlieren könnte, wäre, dass er im Sommer letztendlich wieder ohne Verein dasteht. Aber er hätte natürlich die Möglichkeit, was Außergewöhnliches im Zweifel vielleicht noch zu schaffen.
Interessant. Ich für meinen Teil sehe das komplett anders. Man hat mehr oder weniger Thomas Tuchel jetzt vor ein paar Wochen quasi vor die Tür gesetzt. Die Mannschaft weiß Bescheid. Und ich finde eigentlich eher, dass die Mannschaft jetzt komplett ihr Gesicht verliert, nachdem sie jetzt die letzten Wochen eigentlich wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden hatte. Und jetzt nach so einem Auftritt gegen Dortmund, Thomas Müller oder Joshua Kimmich, ich hatte es, glaube ich, am Ende des Spiels im Interview gesagt, vor Jahren oder vor den letzten Spielen brauchte man eigentlich gegen Dortmund nie noch irgendwie die Spieler extra motivieren. Jeder wusste sofort, was er zu tun hatte. Alle waren heiß auf das Spiel, völlig unabhängig von der Tabellenkonstellation. Die wurden da aus dem Stadion rausgeknallt. Und einfach diese Gier, diese Lust, die Gegner fertig runterzuspielen, zu schlagen, die fehlt einfach in der kompletten Mannschaft. Und Thomas Tuchel hat es ja jetzt schon mehrfach in den letzten Monaten angesprochen, dass er die Probleme mehrfach innerhalb der Mannschaft und auch im Verein angesprochen hat. Er kennt die Probleme. Er umschifft jetzt genauere Hinweise, umschifft da jetzt auf Reporterfragen hin. Da will er nicht so genau drauf eingehen, aber ich glaube, dass das Problem viel, viel tiefliegender innerhalb der Mannschaft liegt. Weil wenn man so die Reaktion auch bei den Auswechslungen, ich meine, keiner wird gerne ausgewechselt, aber ein Leroy Sané, ein Musiala, ein Thomas Müller, die haben alle einen riesen Hals gehabt. Jeder ist momentan mit seiner Situation irgendwie unglücklich. Aber da muss ich doch als Mannschaft mich jetzt mal einen Teamabend machen oder was weiß ich. Ich habe das damals, glaube ich, zweimal miterlebt. Einmal als Jugendspieler und einmal später im Seniorenbereich. Da haben damals die Alten auch gesagt, so Trainer, jetzt bitte raus. Wir klären das jetzt hier untereinander. Und die letzten Spiele stelle ich an eine Seitenlinie. Steht ein Mann da einfach und wir regeln das intern alles. Und das ist auch eine gute Möglichkeit, wenn dazu jeder bereit ist. Ne? Natürlich hast du viele Baustellen jetzt im Verein, die ihr selber unnötig aufgemacht, die dich die nächsten Wochen dann noch Monate beschäftigen werden. Aber so machst du dich, glaube ich, noch mehr lächerlich, wenn jetzt Thomas Tuchel vor die Tür setzt.
Ich glaube, er hat ja auch viele Dinge hat er ja auch richtig angesprochen. Und ich glaube, es ist ja auch gar nicht falsch, was du sagst, dass der ein oder andere sich halt einfach deutlich hinterfragen muss. Und ich glaube, wenn man ehrlich ist, du kannst da jetzt den einen oder anderen rausnehmen, vor allem auch deutschen Nationalspieler, der einfach vielleicht in dieser Wohlfühloase in den letzten Jahren, wo man sich ja vielleicht das ein oder andere oft auch schön geredet hat, jetzt auch in der Situation ist, wo er woanders wahrscheinlich nicht glücklicher wird. Und dann bin ich auch beim Punkt von Sören, Alfonso Davies. Ja, dann versuch dein Glück bei Real Madrid. Oder, ja, ist ja wirklich so. Und dass der ein oder andere dabei ist, der vielleicht maximal überbewertet wurde, wo es dann eben auch Anspruch und Wirklichkeit ziemlich weit auseinander geht, kann ich mir gut vorstellen. Aber offensichtlich ist es nun mal so, wie es jetzt ist, dass Thomas Tuchel ein begnadeter Fußballtrainer ist, brauchen wir ja gar nicht reden, aber es passt irgendwie nicht zusammen und im Sommer muss einiges passieren und ich glaube, mit Max Eberl hast du auch jemanden, der das ja jetzt ziemlich klug und smart, glaube ich, in den letzten ein, zwei Wochen auch in der Öffentlichkeit anspricht. Hey, die Spieler sind jetzt in der Situation, wo sie sich beweisen müssen. Es wird knallhart letztendlich dann auch am Ende des Tages entschieden werden, ob einer noch gut genug für den FC Bayern ist. Und vielleicht, und das ist die große Hoffnung, die ich als Bayern-Fan habe, so eine Saison nach jetzt 10, 11 Jahren, wo man vielleicht auch mal in dem einen oder anderen Jahr sich irgendwas schön geredet hat, kann brandgefährlich werden für alle anderen Vereine, weil was dann 2013 oder 2012, 2013 entstanden ist, hat man ja dann gesehen und da ging eben eine ziemlich enttäuschende Saison voraus, mehr oder weniger.
Ja. Vielleicht steht dem FC Bayern dann ja auch mal, wie sagt man so schön, da ist ja eins unserer Lieblingswörter, eine Übergangssaison bevor, Fabi. Ne? Du hast ja damals den Vergleich, Quervergleich zu Juventus Turin vor ein paar Jahren gezogen, aber so ganz so schlimm, glaube ich, wird es dann hoffentlich bei den Bayern nicht werden. Ja. Nee. So, dann gibt es noch eine kleine Info aus Buchloe. Da habe ich mit jemandem Kontakt gehabt, Fabi. Er sagte, Tendenz entweder Rangnick oder Nagelsmann. Gehst du damit?
Und ich glaube, bei den Möglichkeiten findet er nicht so gut.
Doch, hat er gesagt. Hat er zumindest gesagt, einer von den beiden wird's.
Ach so, okay. Gut, wie gesagt, ob ich da mitgehe, weiß ich nicht. Ich wünsche mir eine andere Lösung tatsächlich. Aber wird man sehen, ich glaube, das ist jetzt tatsächlich so viel, was da ja im Umbruch sich befindet. Werden wir sehen. Also ich habe da keinen Favoriten, um ehrlich zu sein.
Dann sag mal deinen Namen, den du da gerne sehen würdest.
Ich müsste sagen, also vielleicht am allerbesten klingt für mich Deserbi, finde ich ganz interessant. Und alles andere wäre mit Sicherheit auch nicht schlecht, außer Nagelsmann müsste jetzt, glaube ich, nicht so schnell wieder sein.
Aber Nagelsmann fände ich die Rückholaktion auch nicht so gut. Bei dir so noch einen Namen, dann können wir weitermachen.
Nee, ich bin auch bei De Serbi.
Okay, na, dann lassen wir uns da mal überraschen, wie es da weitergeht. So, ja, die Dortmunder haben durch den Sieg 2 Punkte auf RB Leipzig gut gemacht, die am Samstagnachmittag, ja, etwas überraschend zu Hause mal wieder haben Punkte liegen lassen gegen den, ja, vermeintlichen Angstgegner, gegen FSV Mainz 05. Am Ende, ja, kam viel zusammen, viel Spielglück für die Mainzer unten, ja, mehr als glänzend aufgelegter Robin Zentner vereitelte da die ein oder andere hundertprozentige der Leipziger, entführen einen Punkt, der den Mainzern im Abstiegskampf jetzt ja nicht wirklich weiterhilft, aber eher die Leipziger müssen da, glaube ich, 2 verlorenen Punkten hinterher trauern. Oder Sören, wie würdest du da die?
Absolut, ich glaube, klare Chancen plus über das gesamte Spiel, wobei in der Endphase dann sogar die Mainzer noch ein paar gute Chancen hatten. Aber im Prinzip hätte Leipzig schon in der ersten Halbzeit die Tore machen müssen. Robin Zentner überragend und für Mainz natürlich einen Punkt gewinnen. Also wenn du in Leipzig einen Punkt holst, klar ist der Weg noch weit bis zu Platz 15 mit 6 Punkten, aber du hast nach wie vor einen Punkt Vorsprung vor Platz 17. Ich glaube, der Relegationsplatz ist ja das Ziel für Mainz und mit einem Punkt in Leipzig kannst du sehr gut leben. Spielglück muss immer, ja, spielt immer eine Rolle, ist klar. Und dementsprechend würde ich mich anschließen. Also für Leipzig natürlich verlorene Punkte, gerade im Duell dann um Platz 4.
2 Punkte jetzt hinter dem BVB. Mal schauen, wie es da den Leipzigern in den nächsten Wochen ergehen wird. Ja, die Mainzer jetzt insgesamt schon 18 Auswärtsspiele in Folge nicht gewonnen, 9 Unentschieden, 9 Niederlagen. Aber mit dem Punkt, ihr habt es gesagt oder du hast es gesagt, kann man leben, vor allem wenn man sieht, was die Konkurrenz dann am Sonntag gemacht hat. Platz 16 bleibt das Ziel für die Mainzer, glaube ich, so, Fabi.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht können wir jetzt im gleichen Abendzug auch das Spiel Augsburg gegen Köln mit
Ja.
reinnehmen, vielleicht irgendwo, weil ich sage, also für mich, ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmt, aber nächste Woche, Samstag, glaube ich, zeitgleich sogar zwei wegweisende Spiele stattfinden werden. Die Mainzer spielen zu Hause gegen Darmstadt und die Kölner spielen zu Hause gegen Bochum. Und abhängig von den Ergebnissen würde ich, glaube ich, sagen, gibt es die Tendenz bis zum 34. Spieltag auch vor, weil für mich im Moment einfach die Mainzer von der Art und Weise, wie sie die Spiele bestreiten, von der Form, so muss man es vielleicht sagen, einfach die Mannschaft ist, die Nase vorne hat. Tut mir leid, dass ich das sagen muss, weil wir ja auch alle Sympathien für den Verein haben, aber irgendwo bin ich schon fast geneigt, dass ich ein bisschen Angst habe, dass ich die Bochumer auch irgendwann wieder mit reinnehmen muss in den Kampf um den Relegationsplatz, weil einfach die Chancen liegen gelassen werden, reihenweise dreifach zu punkten. Jetzt am Sonntag oder gestern eben wieder. Und wie gesagt, und bei den Kölnern ist es einfach vor allem auch spielerisch enttäuschend. Also, dass du auch gegen Mannschaften, die normalerweise innerhalb deiner Kragenweite liegen, eigentlich keinen Auftrag hast. Du trittst auf der Stelle, du spielst einfach auch keinen guten Fußball, du kommst kaum nach vorne in die gefährliche Zone, um Tore zu erzielen. Das ist einfach maximal ungefährlich. Und bei den Mainzern habe ich das Gefühl, dass sie durchaus an dem einen oder anderen Wochenende, wie jetzt zum Beispiel am Samstag, mit ein bisschen Glück sogar noch die 3 Punkte einfahren. Und dann wird es eben auch nochmal für den VfL Bochum eng. Und jetzt, wie gesagt, nächste Woche wird sich's zeigen, glaube ich. Dann können wir auch länger drüber uns unterhalten, wie es im Abstiegskampf letztendlich weitergeht, oder?
Also Sören, ich kann dir zumindest schon mal Hoffnung machen. Der Fabi hat jetzt für die Bochumer viel schwarz gemalt. Ich habe gestern Abend mir ich mal hingesetzt, diesen Tabellenrechner. Im Kicker könnt ihr euch ja vielleicht auch mal jetzt die Tage mal durchrechnen. Habe ich mal, bin ich mal die letzten 7 Spieltage durchgegangen. Also es reicht für den VfL Bochum auf jeden Fall. Die behalten Platz 15. Brauchst dir keine Sorgen machen, Sören. Also nächstes Jahr ist für den VfL Erstliga auf jeden Fall gesichert.
Oh.
Fabi, du hast die Kölner gerade angesprochen. Timo Schulz hat es ja nach dem Trainingslager auch gesagt, dass sie mit Unentschieden nicht mehr wirklich weiterkommen und so auch nicht über den Strich kommen werden oder bis auf Platz 16 springen werden. Ja, aber auch jetzt, bis war das fünfte Auswärtsspiel jetzt in Folge, hast du auch nicht verloren, fünfte Unentschieden jetzt insgesamt. Aber auch der Auftritt jetzt, die Augsburger waren ja wirklich übers komplette Spiel die bessere Mannschaft, ne? Gehen da verdient 1-0 in Führung. Das 1-1 der Kölner durch Selke war durch einen Konter begünstigt. Übrigens, Fabi, das sechste Tor, vier Tore fehlen da wie Selke noch, um meine Wette zu gewinnen. Ne? Aber danach dann auch Powerplay der Augsburger, gerade zum Schluss dann auch nochmal Riesenchancen zum Sieg. Ein glücklicher Punkt für die Kölner auf jeden Fall. Und ja, dann nächste Woche das Heimspiel gegen die Bochumer. Sören, die ja gestern mal wieder, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte es mittlerweile waren zu Hause, die sie da ja aus der Hand gegeben haben, müssten, glaube ich, Punkte 9 und 10 oder wie auch immer gewesen sein, war, ja, verschenkte 2 Punkte.
Ja, absolut. Also wenn du jetzt darauf hinaus jetzt das Spiel zusammenfasse, ja. Ich glaube, die Anfangsphase, es hat ein bisschen gedauert, bis der VfL im Spiel war, danach, ja, ich muss wirklich sagen, 60 Minuten eigentlich ein super Heimspiel gemacht hat. Kevin Stöger war der alles überragende Mann, hat das Offensivspiel gestaltet beim VfL. 2-0, dann auch in Führung verdient nach 48 Minuten. Wie gesagt, bis zur 60. sah alles nach klar nach Heimsieg aus. Und dann ist es, die letzte halbe Stunde war es ein Spiegelbild der Saison. Du nimmst dich komplett raus durch individuelle Fehler in der Abwehr. Das muss man wirklich sagen. Die Defensive ist teilweise, egal wer die Innenverteidigung bildet, echt nicht Bundesliga-reif, muss man wirklich so sagen. Durch individuelle Fehler bringst du dich wieder um 3 Punkte. Deshalb kam Darmstadt ja dann auch Viertelstunde vor Schluss zum 2-2 durch einen Schuss von Wilhelmsson, wo ich sage, den kann Manu Riemann auch am guten Tag halten. Aber trotzdem, danach war das Spiel komplett offen. Kamen auch ein paar Wechsel dazu, wo man sagen muss, die haben dem Spiel vom VfL überhaupt nicht gut getan. Da gab es nach dem Spiel auch 0 Selbstkritik vom Trainer. Das fand ich auch sehr fragwürdig. Und danach, ja, war es ein 50-50-Spiel. Klar, der VfL hatte noch die eine große Chance, Darmstadt aber auch. Unterm Strich muss man dann sogar sagen, war es ein verdientes Unentschieden, weil du nach 60 Minuten das Spiel komplett aus der Hand gegeben hast.
Positive nach dem Spiel, glaube ich, sind weiterhin die 6 Punkte Vorsprung auf die Mainzer.
Ja, du musst, klar, das ist punktetechnisch, brauchen wir nicht drüber reden, noch im grünen Bereich. Was im Moment jetzt wirklich auf dem Spiel steht und was jetzt schon so ein bisschen bröckelt, ist die Unterstützung. Du musst aufpassen, dass du die Stimmung rund ums Ruhrstadion nicht ganz kaputt machst, weil egal, wo du jetzt guckst, sei es im Fanforum, sei es auf X oder wo auch immer, also die Tendenz geht schon dahin, dass sich die Stimmung auch ein bisschen dreht, weil du hast viele Chancen verpasst, endgültig ins ruhige Fahrwasser zu kommen, aber auch eben um spielerisch dich weiterzuentwickeln. Und das ist in dieser Saison mal wieder nicht der Fall. Du stellst, ich glaube, du hast die zweitschlechteste Defensive, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe. Du entwickelst dich nicht weiter. Das war die letzten Jahre schon so. Und das erwarten die Fans natürlich auch. Klar, Bundesliga, immer in der Bundesliga zu bleiben, ist großartig, aber du willst dich auch weiterentwickeln. Und in vielen Fällen ist diese Entwicklung nicht zu sehen. Und dementsprechend musst du jetzt in den letzten Spielen auch schauen, dass du dir diese Stimmung, die du ja auch wirklich aufgebaut hast, in der letzten Saison positiv zu sein, nicht ganz einreißt. Und da sind die Spieler gefordert, ist der Trainer gefordert, dass das in den nächsten Wochen auch wieder bessert.
Aber Fabi, Sören hat es gerade ja angesprochen von wegen Weiterentwicklung, aber meinst du nicht, dass da teilweise auch ein bisschen Anspruch und Wirklichkeit immer zu weit auseinanderklafft? Ich meine, wir reden jetzt hier, ne, disputierlich nur über den VfL Bochum, die jetzt das dritte Jahr in Folge dann Bundesliga spielen. Man sollte das auch alles ein bisschen nüchtern betrachten, oder? Klar, die ganzen verschenkten Punkte jetzt zum Ende hin der letzten Spiele, klar. Aber
ich meine, das ist ja der Anspruch. Ich meine, klar, der Anspruch ist nicht internationales Geschäft, sondern der Anspruch ist, in der Liga zu bleiben. Das hat ja die letzten beiden Jahre mehr oder weniger recht gut geklappt. Trotz alledem, glaube ich halt, muss man das hier und jetzt betrachten. Und die Wahrheit beim VfL Bochum liegt schon darin, dass man jetzt in den letzten Wochen viele Möglichkeiten hatte, sich komplett aus diesem Abstiegskampf zu verabschieden, vor allem bei Heimspielen, die am Ende leichtfertig vielleicht manchmal auch noch ein bisschen hergegeben worden sind, wo du jetzt auch wieder wie am Wochenende mit einem Punkt leben musst, was komplett unnötig war, meiner Meinung nach. Und ich bin dann wieder beim nächsten Wochenende, wo ich sage, wenn es eine Mannschaft gibt, der ich auswärts alles zutraue, dann ist es der VfL Bochum. Bei einer Niederlage gegen die Kölner, bei einem gleichzeitigen Sieg der Mainzer gegen Darmstadt, dann bist du nur noch 3 Punkte davon entfernt vom Relegationsplatz oder vielleicht sogar vom direkten Abstiegsplatz, dann 4 Punkte. Und dann kann es wirklich nochmal verdammt eng werden. Und dann schaust du auf die letzten Wochen zurück, wo du viele Heimspiele hattest, wo du am Ende, wie vorhin erwähnt, leichtfertig 2 Punkte verschenkt hast.
So, wie kriegen wir jetzt die Überleitung? Ah, ja, stimmt. Anspruch und Wirklichkeit. Mönchengladbach, Fabi. Christian Streich auf seiner Abschiedstour gewinnt mit dem SC Freiburg 3:0 in Gladbach. In Scharen ab der 70. Minute war der Borussia Park halb leer. Mehr als verständlich an diesem Nachmittag. Nach dem, was die Gladbacher da geboten haben.
Ja, ich glaube, hier können wir es, glaube ich, relativ kurz machen, weil ich glaube, das tut zu weh für jemanden, der den Leverkusen an die Daumen drückt. Weil ich glaube einfach, die erste Halbzeit war noch einigermaßen okay. Und das liegt, glaube ich, auch im Rahmen dessen, was die Mannschaft leisten kann. Aber dann diese Auflösungserscheinungen im zweiten Durchgang, ja, das war schon, da kann ich jedem verstehen, der dann in der 70. Minute sagt, okay, ich kann meinen Samstagnachmittag im Zweifel anderweitig verbringen oder die Zeit, weil das war ein Offenbarungseid, glaube ich, auch der Gladbacher, wo man einfach sieht, wie es in der Mannschaft aussieht, dass man auch in dem Jahr nicht über ein Übergangsjahr sprechen darf, eigentlich mit der Mannschaft, die da eigentlich auch auf dem Platz steht. Aber das tut schon verdammt weh, muss man ehrlicherweise sagen, wenn man das dann in der Art und Weise sieht, weil dann in der zweiten Halbzeit wirklich auch Körpersprache, das Spiel nach vorne, diese Ungenauigkeiten im Spielaufbau, dass du kaum mehr letztendlich auch offensiv Akzente setzen kannst, das war schon, ja.
Defensivkatastrophe.
Ja, und das kommt auch noch
Viel zu
dazu,
weit von den
also
Leuten weg, ne?
Vogelwild.
Ja, zwei frühe Tore, sowohl in der ersten als auch der zweiten Halbzeit. Du hast es gerade angesprochen, erste Halbzeit, trotz des Rückstandes, haben sich dann noch gefangen und auch weiterhin ja, für ihre Verhältnisse mutig und ja, mutig nach vorne gespielt. Aber ab dem 2:0 46. Minute sollen den Glauben an sich selbst komplett verloren.
Ja, eingebrochen. Da war überhaupt kein Glaube mehr da. Und das spiegelt ja auch ja, die grundsätzliche Stimmung, glaube ich, überall im Verein auch wider, dass ja, das ist eine gebrauchte Saison ist, dass du auch da, Stichwort Weiterentwicklung, überhaupt nichts siehst. Fabi hat es angedeutet, du hast eigentlich auch wirklich tolle Fußballspieler in deinem Kader, bringst es nicht auf den Platz. Drittschlechteste Defensive in dieser Bundesliga-Saison. Unverständlich. Und da ist sicherlich auch Seoane gefragt, Antworten zu finden, weil noch so eine Saison, glaube ich, kannst du nicht verkaufen. Und da bin ich jetzt auch mal auf den Sommer gespannt, inwieweit der Kader da verändert wird. Wobei die Qualität, das ist ja auch, wenn man nach den Namen geht, ist eigentlich da, aber sie treten nicht als Mannschaft auf. Und wenn du dann so einbrichst gegen Freiburg, dann sind das Alarmsignale, die du nicht ignorieren solltest.
Ja, gerade die Defensive ist ja die letzten Jahre schon immer ein großes Problem der Gladbach gewesen. Aber trotzdem immer noch ja, 8 Punkte Vorsprung auf Platz 16. Die Freiburger durch den Sieg und das Unentschieden der Frankfurter auf 5 Punkte wieder ran an Platz 6. Und ja, wird wahrscheinlich auch nochmal ein heißes Rennen werden da um die Euroleague-Plätze, wenn der SC Freiburg dann vielleicht die nächsten Wochen eine Serie für Christian Streich hinlegen wird. Noch ein Spiel, wo wir es zwar schnell beenden können. Auch eine Mannschaft, die 3 Punkte bzw. 2 Punkte hat liegen lassen zu Hause. Eintracht Frankfurt. Union ermauert sich da einen Punkt bei der Eintracht. Offensiv Union so gut wie gar nicht gefährlich geworden. Und die Frankfurter müssen sich eigentlich nur vorwerfen, dass sie ihre große Anzahl an Chancen sowohl in der ersten als auch gerade in der zweiten Halbzeit nicht genutzt haben und so eigentlich es verpasst haben, sich da weiter von der direkten Konkurrenz um den Platz 6 abzusetzen. Ne? Ich glaube, da
Ja.
brauchen wir gar nicht so viel drüber sprechen.
Ja, Haken hinter.
Haken hinter, ja. Und dann hatte ich die Wahl am Sonntagnachmittag. Ich habe mich für City gegen Arsenal entschieden und am Ende habe ich dann Gott sei Dank noch rechtzeitig eingeschaltet auf VfB gegen Heidenheim. Ein ziemlich wildes Spiel haben wir da am Ende gesehen, Fabison. 3-3.
Wildes Spiel, aber auch ein Spiel, was man sich auch hätte länger ansehen können, nach der Stuttgarter Führung 2-0. Da dachte ich schon, okay, jetzt das sollte als Top-Team ist der VfB ja mittlerweile, sollte gegessen sein, die Sache. Dann fängt sich Nübel so ein unglückliches Eigentor, so möchte ich mal sagen. Und dann kommen die Heidenheimer relativ spät zurück, drehen das Spiel. Und das ist dann wahrscheinlich auch im Moment dieses Spielglück, was auf Seiten des VfB ist, dass sie ja 90 plus 8 noch das 3-3 machen. Unterm Strich, glaube ich, würde ich sagen, ist ein verdientes Unentschieden. Heidenheim hat mal wieder gezeigt, dass sie ihrem Stil treu bleiben, einfach weiter Fußball spielen. Von daher ein gerechtes 3-3.
Ein paar richtig schöne Tore bei gewesen, sowohl der Ausgleich von Kleindienst, den er da direkt nimmt, ne, mit dem rechten Fuß, und als auch das 3-3, Fabi, wie du früher in klassischer Mittelstürmermanier mit der Brust angenommen, schön rausgedreht. Dennis Undaff stark gemacht, für solche Momente vielleicht auch perfekt für die Euro.
Ja, absolut. Ich glaube, ihr habt jetzt zu dem Spiel eigentlich alles gesagt, was es dazu sagen gibt. Die Stuttgarter untermauern ja nach wie vor formmäßig letztendlich auch ihren Anspruch, da unter den ersten vier zu landen. Dieses Wochenende nichts verloren. Nächste Woche wirklich ein super, super Highlight vor der Brust in Dortmund Samstagabend. Und wenn sie da auch noch ein gutes Ergebnis erzielen sollten, was ich ehrlicherweise anzweifle, dann würde ich es langsam auch unterschreiben, dass sie sich für die Champions League qualifizieren werden.
Mhm. Wären ja sonst durch den Sieg auf einen Punkt an die Bayern rangerutscht, Fabio, ne?
Ja, erstens das, allerdings glaube ich, je nachdem, wie sich die nächsten Wochen entwickeln, also du bist noch nicht hundertprozentig in der Champions League und ich glaube, jetzt hast du eine schöne Hausaufgabe vor dir. Dann gucken, wie die Leipziger dahinter punkten. Kannst natürlich aber auch mit 3 Punkten vom Platz gehen und dann ziemlich sicher mit der Champions League planen, glaube ich.
Ja, da kann sie stark von ausgehen. Ja, und dann haben wir, bevor wir es komplett vergessen, noch ein Spielchen. Der Trainereffekt ist geglückt in Wolfsburg. Debüt geglückt für Ralf Hasenhüttl und seinen Sohn. Der VfL Wolfsburg gewinnt beim SV Werder Bremen am Ende mit 2-0. Unterm Strich, glaube ich, kann man da von einem dann doch verdienten Sieg der Wolfsburger sprechen. Bedingt durch eine rote Karte der Bremer in der 43. gehen die Wolfsburger in der 48. in der Nachspielzeit durch Lacroix mit 1-0 in Führung, haben danach das Spiel eigentlich weitestgehend komplett im Griff. Die Bremer sehr, sehr harmlos gewesen. Lacroix bekommt dann in der 77. seinen dritten Platzverweis in dieser Saison. Danach ein leichtes Aufbäumen der Bremer, aber auch nichts wirklich Gefährliches vors Tor gebracht. Und Maier macht dann in der 83. bei einem Konter dann schöner Heber über Zetterer das 2-0 und die Wolfsburger somit dann auch mal wieder nach 11 sieglosen Spielen zuletzt auch mal wieder mit einem Erfolgserlebnis. War vielleicht dann doch richtig, mal den Trainer zu wechseln. Und das war dann Spieltag Nummer 27.
Dann freuen wir uns jetzt vor allem auf die Pokalwoche und auf den nächsten Spieltag, der ja in vielerlei Hinsicht richtungsweisend sein wird.
Das wollen wir stark hoffen, dass wir da mal abbiegen. Pokaltipps, Fabi, du hast es heute schon angedeutet. Klarer Leverkusen-Sieg. Und Sören, bei dir, was ist das andere Spiel?
Der kommt Saarbrücken weiter.
Oh, okay.
Ja.
Da haben wir ja ein richtiges, kleines Pokalfinale. Perfekt.
Auf jeden Fall.
So, komm zum Schluss noch schnell. Gewinner des Spieltages?
Ralf Hasenhüttl.
Okay.
Bayer Leverkusen, ganz klar, mit dem großen Schritt Richtung Meisterschaft.
Okay, und ich nehme dann, jetzt komme ich nicht auf den Namen, verdammt nochmal, ist mir ein Name entfallen, Angelo Stiller vom VfB Stuttgart, überragendes Spiel gemacht beim 3-3 gegen die Heidenheimer, Tor gemacht, Tor vorbereitet, erstes Saisontor, mein Mann des Spieltages.
Unsere EM-Hoffnung.
Noch einer, der auf dem Zug eventuell
noch eine.
Noch eine. Naja, gut. Dann sind wir gut durchgekommen. Auf die Stunde genau.
Macht es gut. Schöne Woche. Und bis nächste Woche. Hat Spaß.
Bis dann mal.
Tschüss.
Das war Anpfiff 15:30. Euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Tobi. Bis zum nächsten Mal.